Ich freue mich, dass ich euch hier begrüßen darf. Mein Gast ist der Jochen Lillich vom Drupal-Konzept. Manche von euch mögen ihn schon kennen. Ich habe ihn auf jeden Fall auf allen Drupal-Veranstaltungen in Deutschland gesehen, die es letztes Jahr gab. Und er hat da auch seine Sessions gehalten und er betreibt das Angebot der Firma Drupal-Konzept und spezialisiert sich mit seinem Hosting auf Drupal. Hallo, Jochen.
Hi Peter, grüß dich. Ich finde es klasse, dass du den Podcast machst. Vielen Dank auch dafür. Und ja, ich bin gespannt.
Ja, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich dafür entschieden hast, ausgerechnet für Drupal dieses Hosting anzubieten? Im deutschsprachigen Raum ist ja auch Typo 3 stark. Wieso nicht das oder WordPress? Wie kamst du zu Drupal?
Interessante Frage, ja. Ich komme ganz klassisch aus dem IT-Bereich. Das heißt, ich bin weniger Entwickler als einer der Jungs, die im Keller sitzen und sich im Rechenzentrum rumtreiben. Hab in den frühen 90ern schon mit Linux angefangen und dann mich natürlich immer weiter in das Thema Open-Source-Software reingewurschtelt. Hab mich dann letztendlich als Trainer selbstständig gemacht. War in ganz Deutschland unterwegs, zum Beispiel als SUSE Certified Linux Trainer, habe da eben Netzwerkschulungen gehalten, auch eben so Themen wie Apache und Co. Habe dann eben auch angefangen, natürlich eigene Websites aufzubauen. Damals dann mit, was war das, so Ende der 90er, glaube ich, habe ich eine eigene Blog-Software entwickelt auf PHP-Basis. Für mein damaliges Linux-Portal, Linux BBS. Das war so der Vorgänger von prolinux.de. Das habe ich dann aber aus Zeitgründen irgendwann aufgegeben. Und das heißt also, Open-Source-Software ist absolut mein Gebiet und ich liebe es einfach, was hier an Auswahl für geniale Lösungen eigentlich dasteht. Drupal habe ich auch schon vor ein paar Jahren kennengelernt. Das muss aber wahrscheinlich noch eine Vierer-Version gewesen sein. Ich konnte wenig mit anfangen, sage ich ganz offen. Das vom Konzept her kam mir das seltsam vor. Wahrscheinlich habe ich einfach die wesentlichen Punkte damals nicht verstanden. Und irgendwann bin ich wieder zurückgekommen zu Drupal. Das war dann in den Fünfer-Versionen. Habe dann auch endlich verstanden, wie das ganze Ding funktioniert. Und angefangen auch damit, Websites zu bauen, Blogs, eben auch interne. Ich war damals Führungskraft bei web.de und später dann bei 1&1 und habe dann eben auch interne Blogs zum Beispiel für verbesserte Kommunikation aufgebaut und bin immer mehr zum Drupal-Fan geworden in der Zeit. Und 2009 hatte ich dann die Idee, mich auch in dem Bereich wieder selbstständig zu machen. Mein Unternehmergehen hat mich dann wohl wieder gejuckt und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Und habe festgestellt, dass Drupal Hosting ein Thema ist, was absolut schlecht entwickelt war bisher. Und da ich mich in dem Bereich halt sehr gut auskannte und auch aus zwei großen deutschen Internetfirmen kam, war das letztendlich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da gehe ich rein und da kann ich meine Kompetenz einbringen und da will ich was tun, da macht's Spaß.
Mhm. Ja, hört sich so an, als ob du wirklich sehr lange dabei wärst, weil Vorgänger von ProLinux, also da warst du wahrscheinlich schon in der Zeit aktiv, wo Linux also sehr benutzerunfreundlich war, kann man mal sagen. Also als ich da SUSE 6, glaube ich, mal installiert habe, also das war also wirklich ein Krampf, das hätte ich niemandem zugemutet, aber ich glaube, das kennst du ganz gut, oder?
Ja, also damals habe ich mich intensiv mit SUSE auseinandergesetzt. Meine erste SUSE-Distribution hatte noch keine Versionsnummer. Das war vor den, oder das waren so die glaube ich, so, das war vor der Fünfer. Und dann kamen die Fünfer-Versionen raus. Die waren dann einigermaßen brauchbar. Mit 6 und 7 wurde es dann halt deutlich besser. Und das war so die Zeit, in der ich jeden Tag mit Linux mich auseinandergesetzt habe.
Ja, aber es ist halt auch ein ziemliches Geduldsspiel und Zeitspiel. Man hat da diese CD-Sammlung gehabt, wo angeblich alles drauf war, bloß alles so halbherzig funktioniert hat. Ne?
Aber, ja, bis man wusste, für was welche Software da ist und wie man sie betreibt und wo man dann noch was konfigurieren muss. das war ein Riesenzeitgrab.
Ja, und zu den damaligen Verbindungspreisen und Geschwindigkeiten, die es gab, ja, schon beachtlich. Sag mal, du warst bei web.de, was für ein System benutzen die eigentlich?
Zu der Zeit, als ich bei web.de war, war das auch SUSE Linux.
SUSE Linux ist der Server, aber was haben die da für ein System dahinter? Eine Eigenprogrammierung oder?
Ja, ja, das sind alles Eigenentwicklungen.
Ach ja. Gut, ja, und du sagst, du möchtest Drupal unterstützen. Wie profitiert Drupal davon? Ich habe gesehen, du hostest die Website der Drupal-Initiative. Das ist schon mal ganz cool in meinen Augen. Was ist deine Unterstützung für das Projekt?
Das ist ganz unterschiedlich. Ja, zum einen denke ich, ist es natürlich absolut sinnvoll und fair, zu versuchen, die Drupal Community, von der man ja letztendlich auch lebt, voranzubringen. Dazu gehört, dass ich zum Beispiel Sponsorships anbiete, dass wir Open Source oder andere Projekte kostenlos hosten. Wir sind Mitglied der Drupal Association, Organisationsmitglied. Wir sind natürlich auch Mitglied der Drupal Initiative, unterstützen hier also auch ideell, finanziell und eben auch, soweit es geht, durch Mitarbeit. Und letztendlich, wenn wir beim Thema Hosting auf Punkte stoßen, wo wir sagen, da könnte man was verbessern, ist das natürlich auch eine gute Gelegenheit, zum Beispiel auch wieder Patches zurück in die Community fließen zu lassen. Wir versuchen also wirklich ein guter Citizen, wie es im Englischen heißt, zu sein und nicht nur einseitig von dem, was die Drupal Community an genialen Dingen liefert, zu profitieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Community von dem profitiert, was wir machen.
Fällt dir auf Anhieb ein Patch ein, den du beigesteuert hast?
Nein, bisher haben wir da auch wenig gefunden. Das spricht vielleicht auch für die Qualität, wie weit Drupal inzwischen gediehen ist, dass man als Hoster, wenn man vom System was versteht, mit Drupal eigentlich gar keine großen Probleme mehr hat.
Hast du da einen konkreten Vergleich von Drupal im Vergleich zu Typo 3, WordPress, CMS Made Simple und den ganzen anderen CMSen, die es so gibt?
Ich kenne die Systeme mindestens vom Ausprobieren her, aber keins der Systeme haben wir auf eine Performance und Verfügbarkeit getrimmt, wie wir es jetzt bei Drupal Concept mit Drupal tun. Von daher kann ich da jetzt keinen Vergleich ziehen. Also ich habe jetzt keinen Vergleich zum Beispiel zu einer WordPress-Community mit Tausenden von Benutzern und deswegen fällt es mir da jetzt schwer.
Schade, wäre gute Werbung gewesen, wenn du gesagt hättest, oh, das ist ja immer so, wenn einer WordPress installiert, dann ist das so, als wenn Gott einen Kitten töten würde. <zum Beispiel. lacht> Naja. Ja, welchen Kunden begegnest du so beim Hosting von Drupal? Wer benutzt alles so Drupal auf deinen Servern?
Das ist ganz unterschiedlich. Das geht von einzelnen Privatpersonen, die ihre eigene Website betreiben wollen oder die eine kleine oder auch große Hobby-Community haben, bis hin eben zu großen kommerziellen oder zumindest mal sehr professionellen Communities. Also das ist vom kleinen Blog bis über die Hobby-Community für Gamer zum Beispiel, bis hin zu großen Community-Angeboten von Organisationen.
Wie ist das so im Vergleich von der Gamer-Website, vom Traffic her und dem Anspruch an den Server? Kann man sagen, es gibt viele Websites, die du hostest, die deutlich anspruchsvoller sind als so eine Gamer-Website, jetzt abgesehen von richtig großen Websites, die man so kennt?
Man sollte das nicht unterschätzen. Also ich war selber auch verblüfft, aber es gibt Leute, die haben wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als auf solchen Communities zu sein. Wir haben auch auf denen den ganzen Tag Traffic und da läuft echt viel mit Hunderten von Benutzern, die sich da die Klinke in die Hand geben, auch abends dann eben noch. Und das ist schon, also da war ich schon auch überrascht, dass das so einen Zulauf hat.
Mhm. Jetzt können wir uns ja langsam so in die technische Ebene bewegen. was, du sagst ja, du hast eine Statistik deines Servers und kannst die Auslastung protokollieren. Was belastet den Server tendenziell mehr, MySQL oder PHP?
Das lässt sich so einfach gar nicht auseinanderziehen. Die Belastung, die letztendlich durch das PHP durchläuft, schlägt sich meistens dann auch irgendwann wieder auf der Datenbank nieder. Alles, was Drupal macht, ist letztendlich datenbankbasiert. Das heißt also, das, mit was sich Drupal beschäftigt, sind meistens Daten, die aus der Datenbank stammen oder in die Datenbank sollen. Das geht also Hand in Hand und lässt sich eigentlich nicht gegeneinander austarieren. Aber der Punkt ist, dass man dann eben an all diesen Stellen letztendlich auch Tuning betreiben muss, wenn man eben die maximale Leistung oder die maximale Verfügbarkeit auch rausziehen will aus dem System. Und da unterscheiden sich dann letztendlich auch unsere Angebote von denen der üblichen Hoster. Wir haben es uns halt zum Ziel gemacht, diese Hosting-Plattform, die wir bei Drupal Concept anbieten, zu 100% auf Drupal zu optimieren. Das hat zwar den Nachteil, dass dann letztendlich auch wirklich nur Drupal da drauf läuft, weil wir das eben sehr stark auf Drupal auslegen. Es wird dann schon schwierig, zum Beispiel ein WordPress da drauf laufen zu lassen. Aber dafür haben wir halt wirklich maximale Leistung für eine Drupal-Website.
Ja, wieso sagst du jetzt, ein WordPress wird sich schwer tun auf deinem Server? Wo liegt da der grundlegende Unterschied?
Was wir machen, um hohe Verfügbarkeit zu erzielen, ist, dass wir meistens Cluster aus Servern betreiben. Das heißt, nicht nur einzelne Server, auf denen die Website läuft, sondern die Website läuft auf mehreren Servern parallel. Und deswegen setzen wir an der Stelle zum einen Datenbankreplikation ein, um die Daten auf allen Servern synchron zu halten, und auch ein Cluster-File-System. Und dieses Cluster-File-System ist dann auch sehr stark auf die Verzeichnishierarchie von Drupal ausgelegt. Das heißt also, die rechnet eben damit, dass es auch so einen Ordner gibt wie Sites Default Files, dass eben genau da die Uploads liegen. Und ein anderes System, sei es jetzt WordPress oder Joomla oder sonst irgendwas, das sich eben nicht an diese Verzeichnishierarchie hält, natürlich nicht, würde dann eben auch nicht zu dem Konzept passen.
Mhm. Ja, hast du dich vor Drupal auch schon mal mit Typo 3 beschäftigt?
Nur kurz, muss ich sagen. Also richtige Erfahrungen würde ich mir damit nicht bescheinigen, nein.
Hast du dir die Oberfläche angeschaut und mal geguckt, wie du damit klarkommst, wie intuitiv das so für dich ist?
Ja, habe ich. Das war recht interessant. Aber für die Projekte, die ich damals hatte, das waren meistens halt private Websites von mir selber, dafür war es mir dann damals auf jeden Fall Overkill, wo ich gesagt habe, okay, ja, das ist eine Agentur, die damit kommerziell Websites baut, die wird da froh drüber sein. Aber für mich war das zu der Zeit einfach zu professionell letztendlich für die paar Funktionen, die ich dann letztendlich brauche. Und deswegen bin ich auch nie zum Beispiel in die TypeScript-Programmierung reingestiegen oder sonst was. Das wäre einfach Overkill gewesen.
Mhm. Ja,
Warum fragst du?
Warum ich frage? Ja, einfach um mal zu schauen, was du sonst so für Erfahrungen hast im Vergleich, was du zu anderen Systemen so sagen kannst. Wir sind ja nicht allein auf der Welt mit Drupal und versuchen ja alle voneinander zu lernen. Und da die Projekte ja Open Source sind, können wir voneinander profitieren. Verstehst du, was ich meine?
Ja, sehr klar. Aber da bin ich wahrscheinlich dann tatsächlich auch gar nicht so der passende Ansprechpartner, da ich weniger aus eben dieser Site-Builder-Ecke komme und nicht zu den Leuten gehöre, die Websites bauen. Ich baue auch persönlich im Grunde keine Websites mit Drupal. Ich bin der waschechte Sysadmin und ITler, der dafür sorgt, dass ein Drupal läuft und dass jemand, der was von Drupal versteht, und zwar meistens deutlich mehr als ich, da eben auch gute Ergebnisse mit erzielen kann. Die Kunden, die wir haben, sind dann eben diese Anwender. Das sind eben Drupal-Unternehmen oder Agenturen, die viel mit Drupal machen. Und aus deren Ebene halten wir uns dann beim Hosting auch raus. Unser Hosting läuft mit allen Drupal-Distributionen. Wir schreiben da also auch nichts vor. Wir schreiben keine Versionen vor oder ähnliches. Da sind also dann die Kunden frei. Und klar, wir können natürlich zu bestimmten Modulen mal einen Tipp geben, ob sie gut mit unserem Hosting funktionieren oder ob sie die Leistung zum Beispiel in die Knie zwingen. Aber so die reine Site-Building-Kompetenz, die bringe ich definitiv nicht mit.
Gut, dann haben wir jetzt für den Zuhörer deine Kompetenz geklärt. Du bist der Hoster, du lebst das Hosting, sagtest du ja mal in Hannover.
Ja, das trifft es ganz gut.
Ja, also du sagst, aufgrund der Ordnerhierarchie kann man dann auch einen Pressflow betreiben zum Beispiel oder OpenAtrium und andere Drupal-Distributionen, ja?
Definitiv, ja.
Mhm. Und du siehst ja auch, was die Leute so mit ihren Drupals machen, ne?
Mhm.
Auch jetzt, man sieht ja oft die großen Websites, wenn man selber mit Drupal arbeitet, aber man sieht ja vielleicht was anderes aus der Sicht von einem Hoster. Siehst du auch, dass manche oder viele vielleicht sogar E-Commerce mit Drupal betreiben, in Verbindung mit Übercard oder auch jetzt dem Drupal-Commerce, was in der Alpha-Version vorliegt?
Definitiv. Also viele unserer Kunden sind kommerzielle Anwender von Drupal, auch haben auch ihre eigene Website auf Drupal gebaut und nutzen das natürlich auch dann zum Beispiel für E-Commerce-Anwendungen. Da haben wir ganz unterschiedliche Beispiele und das funktioniert sehr gut. Und gerade die Kunden sind natürlich auch darauf aus, dass sie hohe Leistung bekommen, weil sie sagen, wenn mein Kunde halt auf einen Seitenaufbau jedes Mal 4 Sekunden warten muss, dann hat er halt gleich keine Lust mehr und geht halt weg. Und wenn mir der Server wegkachelt und der Hoster braucht dann erstmal 4-5 Stunden, bis er das Ding wieder am Laufen hat und das Backup wieder eingespielt hat und was weiß ich noch alles. Und das ist dann meistens auch noch das Backup von letzter Nacht. Da fehlt dann die Hälfte der Daten. Das sind dann halt auch die Kunden, die höchsten Ansprüche stellen und die sagen, ich möchte eigentlich, dass meine Website immer läuft. Technische Probleme sind mir egal und ich will, dass sie schnell läuft. Das sind eigentlich unsere liebsten Kunden.
Ja, bei einem Hoster meint man ja immer, ja, ich habe eine gewisse Menge an Speicherplatz, habe vielleicht ein bisschen PHP-Speicher noch ausgewiesen, was nicht so häufig ist allerdings. Meistens wird der PHP-Speicher nicht angegeben.
Aus gutem Grund meistens, ja.
Ja, und dann hat man da vielleicht noch so ein Softwarepaket oder man sieht, welche Nummern man anrufen kann, zu welcher Zeit. Aber du gehst jetzt einen ganz anderen Weg. Du lässt nur die Dateien per SFTP hochladen, also in den Default-Files-Ordner, wie du sagtest.
Mhm.
Und den Rest machst du, lässt du Git machen. Also du zwingst den Kunden dazu, dass er sein Deployment mit Git macht.
Das ist korrekt, ja. wir haben uns, oder ja, vor allem ich habe das Hosting-Konzept von Ende 2009, Anfang 2010 erstellt. Habe mir Gedanken gemacht, wie soll das Ganze funktionieren? Und aufgrund dessen eben, dass wir zum Beispiel solche Technologien wie Cluster-File-Systeme einsetzen, müssen wir halt auch das Problem lösen, wie können wir dafür sorgen, dass die Daten auf allen Servern immer synchron sind, ohne dass der Kunde irgendwie einen Haufen Arbeit damit hat. An anderer Stelle wird das dann über irgendwelche Synchronisationsjobs erledigt, die halt alle halbe Stunde laufen. Und deswegen gibt es da halt immer Verzögerungen. Und bei uns ist es eben so, dass die Server jederzeit synchron laufen sollen. In dem Moment, wo der Kunde seine Website hochspielt, soll sie auf allen Servern in dieser Version auch da sein. Und die Idee kam dann eben auf, das mit einem Versionskontrollsystem zu lösen, was gleichzeitig noch den Vorteil hat, dass der Kunde natürlich davon auch profitiert, weil er eben auf alte Versionen zurückgreifen kann, weil er im Team sehr gut entwickeln kann auf dieser Basis. Und für uns hat es den Vorteil, dass wir in dem Moment, wo jemand sein Git-Repository auf unseren Servern aktualisiert, dass wir dann aus diesem Repository raus sofort auch alle Server aktualisieren können. Und das hat sich dann in den ersten Tests auch gut geschlagen, hat gut funktioniert. Und dann habe ich mich entschieden zu sagen, ja, wir machen das über Git, und zwar nur über Git. Anders kommt man an die Drupal-Installation nicht dran. Das ist erstmal eine Hürde für den Kunden, aber ich war damals eben schon überzeugt, dass das letztendlich zu den Gunsten des Kunden ausgeht. Und ja, die Erfahrung, die ich bis jetzt damit gemacht habe, bestätigt das auch.
Mhm. Und wie regelst du den Support? Man ist ja von AllInkel zum Beispiel gewohnt. Also ich bin ja Webmaster, ich mache eher weniger das Hosting. Ich biete den Leuten Websites an, sei es jetzt Online-Shops oder normale Inhaltsseiten, Blogs oder was man auch immer mit Drupal machen kann. Und mit Drupal kann man ja alles machen, habe ich festgestellt.
Ja, definitiv.
Ja, bei AllInkel ist es zum Beispiel so, es ist Heiligabend, ich schreibe eine Support-Nachricht und zack, habe ich in 5 Minuten eine Antwort. Ja, die ist zwar oft nicht so tiefgründig, weil ja AllInkel mehr ein Massenhoster ist, der halt die Leute anspricht, die gerne höchstens 5 € pro Monat ausgeben fürs Hosting und die dann vielleicht auch froh sind, wenn sie eine Antwort bekommen, ja, benutzen Sie dieses und dieses FTP-Programm, das ist gut. Aber dafür gibt es dann keine anspruchsvolleren Leistungen von denen. Die haben halt ihre Server laufen, die laufen stabil, die Kunden können wenig machen, dafür haben die aber ein Top-Team an Supportern. Wie regelst du den Support?
Natürlich ist es bei unseren Kunden so, dass die auch sehr, sehr guten Support wollen. Die wollen eben nicht alleingestellt sein, im Gegenteil. Die sagen ja, ich will ja mit dem Hosting eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich will meine Website hochladen und ab dann soll die laufen. Und das heißt, dass wir auf jeden Fall auch entsprechenden Support leisten. Du hast Weihnachten angesprochen. Wir hatten an Heiligabend, so gegen 11 Uhr vormittags, kam eine Anfrage rein von einer Schweizer Firma, die uns schrieb, ja, unser bisheriger Hoster hat uns jetzt plötzlich mitgeteilt, dass das Apache Solr nicht unterstützen kann. Das brauchen wir aber unbedingt. Unser gesamtes Entwicklerteam sitzt da und dreht Däumchen und wir brauchen dringend eine vernünftige Hosting-Lösung. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt und innerhalb von 4 Stunden denen einen kompletten Drupal-Cluster zur Verfügung gestellt, noch an Heiligabend. Und das ist so auch das Niveau, auf dem wir Support leisten wollen. Das gelingt uns nicht immer. Manchmal sind Leute krank oder alle Kunden kommen gleichzeitig. Dann wird es natürlich auch eng. Aber wir versuchen natürlich schon auch einen sehr, sehr guten Support zu leisten. Und wenn ich mir so meinen Twitter-Stream anschaue und das Feedback, was unsere Kunden uns da geben, dann gelingt uns das bisher auch ganz gut, glaube ich.
Ja, oder du möchtest halt mal ein bisschen Zeit für Weihnachten verbringen.
Ja, also ich denke, das gehört dann auch bei jedem Unternehmer dazu, dass man irgendwann auch mal ein bisschen Abstand braucht. Und das geht mir natürlich nicht anders. Ich habe auch eine Familie und versuche das zu balancieren. Das lässt sich aber auch ganz gut machen. Und die Kunden haben auch letztendlich immer Verständnis, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie schon 3 Stunden mit dem Problem verbracht und jetzt brauche ich einfach mal kurz eine Pause, dann kann ich auch anschließend besser denken. Das funktioniert.
Ja, vor allen Dingen kann man sich ja ganz gut vernetzen, auch mit Smartphones zum Beispiel kann man ja heutzutage ganz gut E-Mails beantworten.
Definitiv, ja.
Ja, du sagtest, du kennst dich mit SUSE Linux ganz gut aus. Sagtest aber auch mal, du liebst Ubuntu als Server. Wo siehst du da den Unterschied bei den Betriebssystemen im Vergleich, im Hinblick aufs Hosting? Oder welches Betriebssystem setzt du vorwiegend ein?
Ja, irgendwann vor, ich weiß gar nicht mehr, vor wie vielen Jahren bin ich dann tatsächlich umgeschwenkt. Ich glaube, ich habe damals zunächst mal in Debian reingeschnuppert. Das hat mir auch schon mal ganz gut gefallen, bin dann aber sehr schnell zu Ubuntu. Ich glaube auch deswegen, weil ich damals noch einen Linux-Arbeitsplatzrechner hatte. Und da war einfach Ubuntu, was die Desktop-Geschichten angeht, mit der Nase vorn. So bin ich dann mit Ubuntu warm geworden und inzwischen auch voll überzeugt davon. Wir setzen auch auf allen unseren Servern Ubuntu Linux ein. Normalerweise eben die LTS-Version, die Long-Term-Support-Version, aktuell also die 10.04. Und haben damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Arbeitsplatzseitig bin ich inzwischen jetzt komplett auf Mac gewechselt in den vergangenen Jahren. Habe da auch noch ein Unix-Betriebssystem unter der Haube, aber eben kein Linux-Desktop mehr.
Ja, stimmt. Das letzte Mal, wo ich dich getroffen habe, das war ja auf dem Drupal 7 Sprint in Hannover und da saßst du ja am Apple-Tisch, kann man sagen. Also jeder, der da am Tisch saß und es waren drei Tische zusammengerückt, glaube ich noch, hatte jeder ein MacBook.
Ja, das war das Übersetzungsteam.
Ja, das war das Übersetzerteam, stimmt.
Und die hatten tatsächlich, glaube ich, durch die Bank weg Macs, ja.
Das sind halt so die visuellen Typen, finde ich. Aber ich habe auch vor meinem Mac eben einen Ubuntu-Rechner als Arbeitsplatzrechner gehabt. Ja, irgendwann hat es mich auch ein bisschen gestört, da immer wieder Anfragen in Foren zu schreiben, halt mit Support, ja, ich krieg das nicht hin, helf mir da ein bisschen und dann muss ich halt immer wieder warten und oftmals waren die Leute auch nicht so kompetent oder meinten, sie kennen sich aus und waren einfach freundlich und haben sich bemüht, aber wussten nicht genau, was sie mir da schreiben und dann habe ich mir halt die Support-Lizenz von Canonical gekauft für ein Jahr. Okay. Die Advanced Support, glaube ich, nennt sich die. Und dann hat man so einen Account bei Landscape. Das ist so eine Plattform, wo man sich einloggen kann und dann kann man über so ein klitzekleines Textfeld bei denen eine Support-Anfrage stellen. Ne? Ja, und das ist zwar ganz gut, man kriegt da schnell eine Antwort und die Leute, die kennen sich auch wirklich aus, aber oftmals braucht das halt ein bisschen, bis die Leute das Problem erfasst haben, weil man einfach mit dem System alles machen kann. Es gibt unterschiedlichste Konfigurationen, man kann den Betriebssystemkern bearbeiten und das dauert halt ein bisschen, bis derjenige weiß, mit was er es da zu tun hat und ziemlich oft sind die Probleme recht spezifisch, die es da gibt in der Ubuntu-Welt.
Was habe ich dann letztendlich zum Mac gebracht?
Ja, weil ich so viel Zeit für das Betriebssystem selber gebraucht habe. Ich möchte,
ja,
gerne,
das ging mit auch so.
Ich möchte gerne mit den Programmen arbeiten, möchte dann eine Vielfalt haben und möchte meine Kunden so gut wie möglich bedienen und möchte mich auch als Webmaster so gut wie möglich weiterentwickeln und bin auch bereit, da Geld in die Hand zu nehmen und das zu bezahlen, solange es halt dem dient, was mein Kerngebiet ist.
Aber ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Es ist ja nicht so, dass ich mit Linux nicht umgehen kann. Ich habe jetzt fast 20 Jahre Linux-Erfahrung auf dem Buckel. Aber was ich definitiv einfach nicht mehr habe, ist die Zeit in meine Werkzeuge zu investieren, sondern ich brauche die Werkzeuge, um eben meinen Kunden und vielleicht auch mir selber zu dienen. Und da hatte ich dann einfach irgendwann mal die Idee, okay, ich kaufe mir mal so einen kleinen Mac. Und ja, das war der Anfang und inzwischen ist meine Wohnung auch eine reine Apple-Bude.
Ich habe dein Angebot gesehen und habe mich erstmal gefragt, was ist Vanish? Ich habe noch nie was davon gehört. Erzähl uns mal, was ist Vanish?
Zunächst mal vielleicht den Hintergrund. Was passiert denn, wenn jemand eine Website besucht, die unter Drupal läuft? Der Besucher hat es zunächst natürlich mit dem Webserver zu tun. Das heißt also generell erstmal mit dem ganzen LAMP-Stack. Er spricht mit dem Apache-Webserver, der führt das PHP aus, also letztendlich das Drupal aus. Spricht mit der Datenbank und versucht dann eben so gut wie möglich eine Website auszuliefern. Speziell bei Drupal ist das letztendlich schon sehr schwergewichtig, was da an Skripts ausgeführt wird, was da an Datenbankabfragen abgefeuert wird. Für einen einzelnen Seitenabruf, das kann schon enorm werden. Also wenn Drupal zum Beispiel intensiv mit Views arbeitet oder andere Module im Spiel sind, die zum Beispiel sehr viel auf der Datenbank machen, dann bedeutet ein einzelner Seitenabruf wahnsinnig viel Aktion auf dem Server. Und mit Programmen wie Vanish versucht man dieses Problem dann zu vermeiden, indem man nämlich vor diese ganze Drupal-Maschinerie einen sogenannten Proxy-Cache stellt, der zunächst mal die Anfragen von draußen entgegennimmt und sie dann zunächst mal auch einfach an den Apache-Webserver weiterleitet. Der rödelt sich dann einen ab und liefert die entsprechenden Daten, seien es zum Beispiel statische Dateien, Grafiken, CSS-Dateien, JavaScript und so weiter, oder eben dann die HTML-Daten, die irgendwie aus der Datenbank erzeugt werden. Diese Daten werden dann aber nach Möglichkeit von Varnish zwischengespeichert, deswegen Cache. Und wenn die zweite Abfrage kommt, die dieselben Daten will, also zum Beispiel dieselbe Grafik oder dieselbe CSS-Datei, dann liefert Varnish diese Datei direkt aus seinem Cache ab und der Apache mit dem PHP und allem dahinter bekommt von dieser Anfrage gar nichts mehr mit. Das hat den Effekt, dass Varnish diese Daten 10, 100 Mal schneller ausliefern kann, als es Drupal selber könnte. Und auf die Weise bekommt man natürlich sehr hohe Antwortzeiten hin und kann auch sehr hohe Benutzeranzahlen abfertigen, weil eben jede CSS-Datei nur einmal von Drupal ausgeliefert werden muss, weil jede JavaScript-Datei nur einmal von Drupal ausgeliefert werden muss. Und wenn man die richtigen Drupal-Distributionen verwendet, kann man sogar erzeugte Seiten zwischenspeichern lassen, die dann halt für die nächsten 10 Minuten zum Beispiel in dieser Form dann durch Varnish ausgeliefert werden. Irgendwann ist halt dann ein Verfalldatum erreicht und die Seite wird dann wieder von Drupal abgefragt. Und auf diese Weise bekommt man sehr viel Leistung hin. Allerdings hat man natürlich auch ein etwas komplexeres System, weil man eben jetzt nicht nur mehr den LAMP-Stack am Laufen hat, sondern eben jetzt auch noch diesen Proxy-Cache zusätzlich betreiben muss.
Ja, dann bietest du auch noch die Caching-Mechanismen von Memcached und APC an.
Mhm. Das sind einfach Caching-Mechanismen, die an anderen Punkten einhaken. Deswegen ergänzen die sich auch sehr gut. Varnish ist so voll vorne an der Front. Der kriegt erstmal alles ab, was von draußen kommt und kommt damit aber in aller Regel auch sehr, sehr gut zurecht. Memcache und APC kommen dann ins Spiel, wenn doch Anfragen quasi nach hinten durchgereicht werden. APC ist, glaube ich, vielen ein Begriff, ist ein Opcode-Cache, der dafür sorgt, dass PHP-Skripts nicht dauernd neu interpretiert werden müssen, sondern die werden eben vom PHP-Interpreter nur einmal, verstanden und können dann immer wieder ausgeführt werden. Und dadurch werden die Skripts, die eben auch tatsächlich ausgeführt werden müssen, dann deutlich schneller ausgeführt. Das beschleunigt also das Drupal. Man kann also sagen, wenn man es ganz grob nimmt, Varnish beschleunigt den Webserver, indem es den Webserver entlastet. APC entlastet den PHP-Interpreter. Und Memcache letztendlich entlastet die Datenbank, weil Drupal Daten, die normalerweise zum Beispiel in die Datenbank geschrieben werden, wie Session-Informationen oder andere Dinge, stattdessen in Memcache abgelegt werden. Und Memcache, wie der Name schon sagt, speichert diese Daten eben nicht in der Datenbank und auch nicht auf Festplatte, sondern im Hauptspeicher und ist deshalb natürlich auch wieder um Größenordnungen schneller. Und solche temporären Daten können dann eben deutlich schneller von Memcache ausgeliefert werden, als es die Datenbank könnte. Und auf diese Weise entlastet Memcache dann eben auch die Datenbank. Also es gibt quasi sowohl zu dem A als auch zu dem M und zu dem P in LAMP jeweils eine Ergänzung, die für deutlich mehr Performance sorgt.
Ich habe mal bei AllInkle zwecks einem Managed-Server angefragt und die meinten, die könnten anhand ihres FAQs mir einzig Memcached oder APC anbieten. Aber du sagst, du bietest jetzt alles gleichzeitig an, weil das halt unterschiedliche Stellen im System anknüpft.
Mhm. Ja, das bei Managed-Servern ist es natürlich immer eine Kompromissgeschichte. Managed-Server bedeutet, der Provider übernimmt sehr viel Verantwortung für den Server, entlastet den Kunden. Der muss sich eben nicht um Software-Updates kümmern, der muss sich nicht darum kümmern, dass die einzelnen Komponenten miteinander funktionieren. Dafür muss dann halt der Provider gerade stehen. Das ist bei unseren Managed-Servern letztendlich nicht anders. Und jeder, der Managed Server anbietet, muss irgendwo dann mal die Grenze ziehen und muss sagen, okay, das macht es jetzt für uns so aufwendig, dass wir das nicht mehr zu einem vernünftigen Preis anbieten könnten, weil wir eben zu viel Personalaufwand an der Stelle haben. Und jeder Provider zieht da die Linie halt ein bisschen anders. Das ist letztendlich eine wirtschaftliche Entscheidung, die jeder treffen muss. Aber ich glaube, wenn wir behaupten, das Optimum für Drupal anbieten zu wollen, dann bleibt uns letztendlich auch nichts anderes übrig. Dann müssen wir uns beim Wort nehmen lassen und alle drei Sachen anbieten.
Mhm. Ja, ich glaube, AllInkel ist auch mehr so ein Massenhoster, wo auch viele Leute als Laien eine Website mit WordPress oder komplett ohne CMS mit irgendeiner 30-Tage-Testversion von Dreamweaver erstellen zum Beispiel. Und die laden die Seite per FTP hoch und testen die im Grunde auch schon auf dem Webserver von AllInkel und möchten dann auch schnell eine Änderung sehen. Aber wenn ich jetzt sehe, du benutzt drei Caching-Mechanismen, dann ist die Seite auch nicht direkt in der aktuellen Fassung online, oder? Da muss ich ja warten, bis die Ablaufzeit erreicht ist, nicht wahr?
Nicht immer. Zum Beispiel gibt es für Drupal das Varnish-Modul, das in der Lage ist, wenn zum Beispiel Drupal seinen Cache löscht, also die üblichen Caches, die Drupal schon mitbringt, dass dann der Varnish-Cache auch gleich mitgelöscht wird. Oder dass zum Beispiel, wenn Seiten aktualisiert werden, bestimmte Nodes aktualisiert werden, dass die dann eben auch gleich aus dem Cache rausfliegen. Das heißt also, man ist auch bei Drupal nicht immer nur auf diese Verfallszeiten angewiesen, sondern Drupal kann da auch aktiv mitwirken und sagen, okay, ich habe jetzt gerade hier eine Aktualisierung für diese Node bekommen, lieber Varnish, vergiss bitte die alte Version und liefere ab sofort die neue aus. Da gibt es also Ankopplungen, die diesen Alterungseffekt vermeiden.
Mhm. Ja, kennst du das Modul Boost für Drupal?
Ja.
Mhm. Boost cached ja die Seiten für anonyme Besucher.
Mhm.
Und wenn ich jetzt das Boost-Modul habe, was ja schon sehr schnell ist, bin ich dann überhaupt noch auf Varnish, Memcached und APC angewiesen, wenn es mir nur darum geht, dass die Besucher die Seiten schnell bekommen sollen?
Hängt von der Besucherzahl ab. Boost holt schon sehr viel raus, weil es letztendlich dann einfach statische Dateien ausliefert. Allerdings, wer liefert diese statischen Dateien aus? Immer noch der LAMP-Stack, immer noch der fette Apache-Webserver mit dem PHP und allem am Buckel. Und das heißt auch, das Ausliefern dieser statischen Inhalte ist hier noch deutlich schwerfälliger quasi als eben Varnish, der nichts anderes kann auch als diese Cache-Inhalte ausliefern. Der kann kein PHP ausführen, der kann eben keine großen, was weiß ich, Logikabläufe abbilden. Da ist einfach Varnish extrem schlank. Wenn man das vergleicht mit Boost, müsste man sagen, okay, ideal wär's, ich hätte meinen LAMP-Stack, der über Boost dann diese statischen Dateien erzeugt und dann aber einen sehr leichtgewichtigen Webserver wie Nginx oder Lighty zum Beispiel, der dann diese Dateien ausliefert. Dann hätte man den ähnlichen Effekt, wie man ihn mit Varnish erzielen kann. Dann hat man allerdings gleich nochmal einen neuen Webserver mit an der Backe, den man administrieren muss und mit dem man sich auskennen muss. Und da ist letztendlich dann die Kombination LAMP-Stack plus Varnish deutlich einfacher zu handhaben.
Ja, du kennst dich ja auch mit anderen Webservern ganz gut aus. Wie kam es zu der Entscheidung, dass ihr, sage ich jetzt mal, konservativ geblieben seid und Apache benutzt habt und jetzt nicht Light, HTTPD oder die anderen Webserver, die du angesprochen hast?
Weil, das sind mehrere Gründe, weil ich natürlich erstmal sehr viel Erfahrung mit Apache habe. Ich habe irgendwann Mitte der 90er angefangen, mit Apache zu arbeiten. Das ist also auch schon eine Weile her. Und letztendlich, weil in der Kombination, wie wir es eben jetzt einsetzen mit Varnish & Co., wir da letztendlich auch keinen Grund hatten, einen anderen Webserver einzusetzen. Es gibt aber andere Stellen, wo wir auf andere Webserver zurückgreifen. Zum Beispiel, wenn es ums Thema Load Balancing geht, da ist zum Beispiel Nginx einfach deutlich geschickter und biete da schönere Möglichkeiten. Aber das ist natürlich auch ein ganz anderer Anwendungsfall, als jetzt Drupal laufen zu lassen.
Ja. Tja, ja, also ich finde es toll, dass es einen so speziellen Hoster gibt wie dich. Hast du Konkurrenten, wo du siehst, die verfolgen ein ähnliches Prinzip, spezialisieren sich auch hauptsächlich auf bestimmte Content-Management-Systeme, weil meistens gibt es da so Ein-Klick-Installationen von WordPress, Typo 3, vielleicht Drupal, wenn man noch Glück hat, und ein paar Online-Shop-Systeme wie XT-Commerce und die anderen Sachen, die halt Open-Source sind. Hast du da irgendwelche Konkurrenten im Sinn, die dieses machen?
Also es gibt natürlich Unternehmen, die sich auf bestimmte Systeme spezialisieren. Es gibt auch Hoster, die sich zum Beispiel auf das Thema... Entschuldigung.
Macht nichts.
Moment, so jetzt. Es gibt natürlich auch Hoster zum Beispiel, die sich auf Typo 3 spezialisieren und da eben dann besondere Leistungen bringen. Die Hoster, die man halt landläufig kennt, sind halt die Hoster, die auch in die Breite gehen und die sagen, okay, wir verkaufen dem Kunden eben ein paar Gigabyte Webspace und dann kann er das da hochladen und wir bieten ihm eben ein paar vorinstallierte Pakete an und damit ist auch gut, aber dafür zahlt er halt auch nur 4,95 € im Monat. Die Nischenanbieter, die sich halt auf ein bestimmtes Produkt spezialisieren, sind halt in aller Regel auch nur in dieser Nische bekannt. Und im Drupal-Umfeld gibt es natürlich auch Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, die oft eben dann in dem Bereich auch gleich noch Beratungsleistungen anbieten. Allerdings sitzen die meistens in den USA noch. In Europa gehören wir zu den wenigen Anbietern, die das überhaupt liefern können, eine 100% auf Drupal optimierte Hosting-Umgebung. Mhm.
Man meint ja auch immer so als Webmaster, das Hosting-Geschäft wäre so überlaufen. Es gäbe schon so viel und wie lange bist du schon dabei und bei diesem Drupal-Konzept-Hosting?
Drupal-Konzept-Hosting gibt es erst seit wenigen Monaten, muss man sagen. Vorgestellt habe ich das damals auf den Drupal Developer Days in München 2010, im Mai 2010. Da waren dann 6 Monate Entwicklungszeit vorangegangen, um diese ganze IT-Infrastruktur zu konzipieren und aufzubauen. Und seitdem gibt es jetzt Drupal Concept als Produkt. Ist auch am Rande bemerkt nur ein Produktname. Mein Unternehmen selber heißt Freistil Consulting. Das betreibe ich inzwischen auch zusammen mit einem anderen Drupal-Spezialisten, Markus Heurung, der mich an der Stelle vor allem bei den Themen Drupal-Entwicklung und auch IT-Training unterstützt. Und wir arbeiten dann eben noch mit einigen freien Mitarbeitern, die uns dann bei Spezialthemen unterstützen.
Mhm. Und du sagst weiterhin, Hosting für Drupal, das ist es.
Definitiv. Da stehe ich voll dahinter. Ich denke, wenn man Hosting für Drupal richtig gut machen will, dann muss man sich auch drauf konzentrieren. Und ganz ehrlich, auch wir haben da das Optimum noch nicht ausgeschöpft. Wir haben noch eine lange, lange To-Do-Liste, was wir noch alles machen müssen und machen wollen, um noch besser zu werden. Unseren Kunden fällt auch jede Woche was Neues ein, was sie noch dringend brauchen könnten. Von daher denke ich, werden wir auch noch auf absehbare Zeit genug zu tun haben. Und ich bin sehr glücklich über die Entscheidung, in den Drupal-Markt reinzugehen. War natürlich, ganz ehrlich, auch unsicher, ob das so funktioniert. Aber die Drupal-Community ist klasse und auch die Drupal-Business-Community in Deutschland ist echt klasse. Wir haben also Kontakte in ganz Deutschland, von Norden bis Süden und haben viel Spaß auch miteinander, zum Beispiel eben auf den Veranstaltungen, aber auch zwischen den Veranstaltungen. Und in dem Feld tätig zu sein, macht mir Spaß, die Technik hier auszureizen, um wirklich das meiste rauszuholen für eine hochperformante Drupal-Website, ist was mir Spaß macht. Und Ich freue mich zum Beispiel jetzt auch auf die Drupal Developer Days in Brüssel, wo wir dann eben auch wieder wahrscheinlich viele deutsche, aber auch viele europäische Gesichter sehen werden. Und ja, Drupal, denke ich, wird auf absehbare Zeit eins der wichtigsten Wörter in meinem Wortschatz sein.
Das hört sich ja gut an. Ja, hast du dir Drupal 7 bereits angeschaut?
Ja, wir hosten auch bereits eine ganze Reihe von Drupal 7 Websites. Die Website der Drupal-Initiative zum Beispiel läuft schon unter Drupal 7.
Und jetzt ist ja Drupal 7 erst vor kurzem rausgekommen. Es interessiert wahrscheinlich auch viele. Was ist so dein Eindruck von der Oberfläche?
Ich bin, wie gesagt, kein Sitebuilder. Das heißt also, ich kenne die Oberfläche selber auch noch nicht so intensiv. Auch eher als derjenige, der die Inhalte von Websites pflegt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich da vieles getan hat, dass da vieles aufgeräumter ist und noch weiter durchdacht, als es bei Drupal 6 war. Ich denke, das wird jetzt sehr spannend, wie Drupal 7 Anklang findet. Und ich glaube, mit der Version 7 hat Drupal da echt auch einen großen Schritt vorangetan. Auch natürlich dadurch, was unter der Haube passiert ist. Dinge wie die Field API und solche Dinge ist halt ein genialer Fortschritt gegenüber Drupal 6.
So, dann sind wir bei knapp 50 Minuten Podcast angelangt. Ich finde, wir haben über viele interessante Sachen gesprochen, die ich mir bestimmt nochmal anhören werde. Und freue mich auf die Kommentare unserer Nutzer. Vielleicht machen wir noch einen Podcast, wenn interessante Themen angesprochen werden in den Kommentaren, die wir nochmal behandeln könnten in Verbindung mit Drupal Hosting. Wirst du da auch mit dabei?
Ja, jederzeit natürlich.
Ja, und dann bedanke ich mich am Ende bei unserem Sponsor, Drupal.org. Danke für dieses tolle System. Schaut doch mal bei denen vorbei, macht eine Issue auf. Wenn euch im System was auffällt, was man verbessern kann, oder schaut euch die Issues-Liste durch zu manchen Modulen, wo ihr fit seid, und versucht einfach zu helfen, damit das System für alle besser wird und Drupal immer mehr in den Vordergrund rückt und es einfach bessere Websites gibt.
Dabei vielleicht auch gleich hingewiesen auf die Drupal-Veranstaltungen, die in diesem Jahr stattfinden. Auch in Deutschland wird sich da ja wieder einiges tun. Es gibt schon ein paar Drupal-Camps und Drupal-Wochenenden, die in Vorbereitung sind. Und ich denke, das ist auch eine klasse Erfahrung, bei sowas zum ersten Mal dabei gewesen zu sein und einfach die Leute mal persönlich kennenzulernen und mit denen sprechen zu können. Das hat mir 2010 enorm viel Spaß gemacht. Ich werde auch 2011 wieder gut unterwegs sein, um Leute persönlich zu treffen. Das macht einfach die Drupal-Community auch mit aus. Nicht nur eben die Software, die sie gemeinsam auf die Füße stellt, die wirklich genial ist, sondern auch die Gemeinschaft, die daraus entsteht.
Finde ich auch. Also ich habe letztes Jahr auf den Drupal-Veranstaltungen auch sehr viele neue, gute Eindrücke gewonnen. Es ist eine ganz andere Kommunikation, da wirklich die Leute aus der Nähe zu sehen, als wenn man sie in einem Forum sieht. Also dann ist das auch viel persönlicher und macht im Nachhinein viel mehr Spaß, zusammen miteinander zu chatten, zusammen miteinander an diesem Projekt zu arbeiten. Jetzt im Mai haben wir ja dann das Drupal-Camp in der Hauptstadt in Deutschland. Ja. In Berlin, glaube ich, und gehe davon aus, dass ich da auch da sein werde und bin gespannt, vielleicht spricht mich ja jemand an und sagt, Peter, wir könnten noch mal einen Podcast miteinander machen, du schweißt zwar manchmal ab und kommst manchmal in Stottern, aber wir machen mal einen Podcast, das wäre doch eine tolle Sache.
Ich finde es auch klasse, also ich denke, auch das gehört mit dazu, diese Podcasts. Ich mache ja selber auch einen.
Genau.
Auf drupaltalkshow.de hinzuweisen. Das ist ja auch eine Art, die Community voranzubringen, indem man einfach auf diesem Weg ein bisschen informiert und zeigt, dass sich bei uns da richtig was tut. Und deshalb eben auch nochmal den Rückgriff auf den Anfang. Ich finde es klasse, dass du das jetzt machst. Und hoffe, dass ich noch viel von dir zu hören kriege.
Ja, ich finde, es gibt einfach viel weniger Podcasts im Internet als Text. Ja, also viel weniger Audio als Text. Und es kommt ein anderer Eindruck rüber. Also man, wenn man sich mit Drupal beschäftigt, dann ist es etwas anders als der übliche Texttrott, den man sieht, oder die Textwüsten auf manchen Seiten. Ich finde, das hat was Animierendes. Es macht vielleicht mehr Lust auf dieses ganze Programmieren und an Websites entwickeln. Naja, und ich werde auf jeden Fall noch mehr machen. Ich habe einige Leute im Gespräch und ihr werdet noch von mir hören.
Ich finde die ganzen Audiogeschichten auch unheimlich praktisch. Jemand, der wie ich sehr viel unterwegs ist, zu Fuß, in der Bahn oder sonst wie, hat nicht immer Gelegenheit zu lesen, vor allem auch dann nicht unbedingt online zu lesen, aber das einfach eben auf einen MP3-Player zu hauen und unterwegs anzuhören, ist halt eine piep einfache Sache. Und deswegen bin ich da auch ein großer Fan von solchen Dingen.
Ja, es würde mich freuen, wenn ich mit dir auch mal wieder einen Podcast aufnehmen könnte. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, mit dir das aufzunehmen. Ja, und ich denke mal, wir machen an dieser Stelle einen Schnitt. Dann haben wir knapp eine Stunde erreicht.
Und alles klar.
Dann kann sich auch jemand dann im Zug die Zeit nehmen und uns zuhören.
Prima, hat mir unheimlich Spaß gemacht. Vielen Dank, Peter.
Ja, dann verabschiede ich mich jetzt mal von dir und auch von unseren lieben Zuhörern, die das Projekt unterstützen und von der tollen Software profitieren. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.